Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die Sonntagvormittagsversammlung der 187. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Präsident Dieter F. Uchtdorf, zweiter Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, wir begrüßen Sie an diesem schönen Herbstmorgen zur Sonntagvormittagsversammlung der 187. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Wir senden herzliche Grüße an Präsident Thomas S. Monson, der den heutigen Vormittag zu Hause verbringt. Elder Robert D. Hales hat sich für die Versammlung dieser Konferenz entschuldigen lassen. Wir beten auch für ihn. Wir grüßen diejenigen, die dieser Versammlung in aller Welt über das Radio, das Fernsehen, das Internet oder über Satellit verfolgen und senden ihnen unsere besten Wünsche. Wir begrüßen auch die heute Morgen anwesenden Generalautoritäten und führenden Amtsträger der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor unter der Leitung von Mac Wilberg mit Andrew Unsworth und Clay Christiansen an der Orgel. Der Chor hat diese Versammlung mit dem Lied »Lobe den Herrn, den mächtigen König« eröffnet und erfreut uns nun mit dem Lied »Blickt auf den Herrn«. Danach spricht Elder Michael T. Ringwood von den 70ern das Anfangsgebet.
Thank you.
Unser Vater im Himmel, wir haben uns hier als Heilige versammelt, um über das ewige Leben zu hören. Wir danken dir für den vollkommenen Glanz der Hoffnung, der im Sühnopfer deines Sohnes zu finden ist. Wir möchten dir nicht nur Lobpreis singen und deinem Sohn, sondern wünschen uns auch einen Teil deines Geistes. Wir beten dafür, dass wir Glauben haben mögen in dich und deinen Sohn. Stärke unseren Glauben, stärke die Familien, stärke die Welt. Wir beten für deinen Segen im Namen Jesu Christi. Amen.
Der Chor erfreut uns nun mit dem Lied Consider the Lilies. Wir freuen uns nach dem Lied von Schwester Jane B. Bingham, der Präsidentin der Frauenhilfsvereinigung, zu hören. Ihr folgt Elder Donald L. Hallstrom von den 70ern. Nach seinen Worten singt der Chor das Lied Seht ihr Völker. Danach spricht dann Elder David A. Bednar vom Kollegium der 12 Apostel zu uns.
Thank you. Vor kurzem, liebe Brüder und Schwestern, es ist eine Freude, bei Ihnen zu sein. Und darüber möchte ich auch heute sprechen, über Freude. Vor kurzem las ich in der Zeitung die Schlagzeile: Katastrophen erschüttern die Nation und die Welt. Ob Wirbelstürme oder Überschwemmungen, Hitzewellen oder Dürren, Flächenbrände oder Erdbeben und Kriege und verheerende Krankheiten. Die ganze Erde scheint in Aufruhr zu sein. Millionen Menschen wurden vertrieben. Bei unzähligen haben diese Prüfungen den Lauf ihres Lebens durchkreuzt. Streit in der Familie oder in der Gesellschaft sowie der innere Kampf mit Angst, Zweifeln und unerfüllten Erwartungen wühlen uns ebenfalls auf. Es kann schwierig sein, die Freude zu empfinden, von der Lehi sagte, sie sei der Zweck unseres Lebens. Wir alle haben uns schon zuweilen gefragt, wo wird mir Trost zuteil? Wo finde ich Frieden? Wir fragen uns, wie wir trotz der Schwierigkeiten des irdischen Lebens Freude finden sollen. Die Antwort erscheint vielleicht zu einfach, hat sich jedoch schon seit den Tagen Adams als wahr erwiesen. Anhaltende Freude finden wir, wenn wir den Blick auf unseren Erretter Jesus Christus richten und das Evangelium leben, das er uns vorgelebt und gelehrt hat. Je mehr wir über Jesus Christus erfahren, je mehr wir an ihn glauben und je mehr wir ihm nacheifern, desto klarer erkennen wir, dass er die Quelle der Heilung, des Friedens und des ewigen Fortschritts ist. Er lädt jeden von uns ein, zu ihm zu kommen. Eine Einladung, die Präsident Henry B. Eyring als die wichtigste Einladung, die jemand annehmen kann, bezeichnet hat. Wie kommen wir zu ihm? Letzten April haben Präsident Russell M. Nelson und Elder M. Russell Ballard uns aufgefordert, uns eingehend mit der Erklärung der lebendige Christus zu befassen, um mehr über den Erretter zu erfahren. Viele haben diese Aufforderung angenommen und sind gesegnet worden. Vor kurzem schenkte eine gute Freundin ihren erwachsenen Kindern eine mit Bildern zum Evangelium versehene Ausgabe dieser Erklärung, die jeden Satz darin veranschaulichten. Sie ermunterte ihre Kinder, ihren Enkelkindern dabei zu helfen, dieses Zeugnis der Apostel zu verstehen und auswendig zu lernen. Einige Zeit später zeigte mir meine Freundin ein Video von ihrer 6-jährigen Enkeltochter Lainey, die es auswendig gelernt hatte und begeistert und selbstsicher vortrug. Da wurde mir klar, wenn eine 6-jährige das kann, kann ich es auch. Seit ich mich bewusster mit dem Leben und den Lehren Jesu Christi beschäftige und die Erklärung der lebende, lebendige Christus auswendig gelernt habe, empfinde ich noch mehr Dankbarkeit und Liebe für unseren Erretter. Jeder Satz dieser inspirierten Erklärung enthält eine Predigt und hat mein Verständnis von den göttlichen Aufgaben und der irdischen Mission Jesu erweitert. Was ich in dieser Zeit, in der ich lernte und nachdachte, erkannt und empfunden habe, hat mir bestätigt, dass Jesus wahrhaftig das Licht, das Leben und die Hoffnung der Welt ist. Heilige Schrift aus alter Zeit sowie Worte neuzeitlicher Propheten, die zu seinem Lob geschrieben oder gesprochen wurden, legen Zeugnis dafür ab, dass sein Weg der Pfad ist, der zu Glück hier auf der Erde und zu ewigem Leben in Jenseits führt. Wenn Sie sich auf vielfältige Weise mit dem Leben und den Lehren Christi befassen, nimmt Ihr Glaube an ihn zu. Sie werden erkennen, dass er Sie persönlich liebt und Sie voll und ganz versteht. Im Laufe der 33 Jahre seines Erdenlebens erlitt er Ablehnung, Verfolgung, Hunger, Durst und Erschöpfung, Einsamkeit, verbale und körperliche Misshandlung. Und schließlich durch die Hand von Sündern, einen qualvollen Tod. Im Garten Gethsemane und am Kreuz auf Golgatha durchlitt er all unsere Schmerzen, Bedrängnisse, Versuchungen, Krankheiten und Schwächen. Was auch immer wir erleiden, er ist die Quelle der Heilung. Jeder, der irgendeine Form von Misshandlung oder Missbrauch, einen erschütternden Verlust, eine chronische Krankheit oder sonstiges Leiden, falsche Anschuldigungen oder boshafte Verfolgung erlebt hat oder aufgrund von Sünde oder Missverständnissen geistig Schaden genommen hat, kann durch den Erlöser der Welt geheilt werden. Er tritt jedoch nicht ohne Einladung ein. Wir müssen zu ihm kommen und ihm erlauben, seine Wunder zu vollbringen. An einem schönen Frühlingstag ließ ich die Tür offen, um die frische Luft zu genießen. Ein kleiner Vogel flog durch die offene Tür herein und bemerkte dann, dass er hier eigentlich nicht sein wollte. Verzweifelt flog er im Zimmer umher und wiederholt auch gegen die Fensterscheibe, weil er ja entkommen wollte. Ich versuchte, ihn vorsichtig in Richtung Tür zu lenken, aber er hatte Angst und flatterte jedes Mal davon. Schließlich landete er verwirrt und erschöpft auf der Gardinenstange. Ich nahm einen Besen und schob diesen langsam mit den Borsten voran an die Stelle, wo der Vogel angespannt saß. Als ich den Besenkopf neben seine Füße hielt, stieg der Vogel zaghaft auf die Borsten. Langsam, sehr langsam, ging ich zur offenen Tür und hielt den Besen so ruhig wie möglich. Sobald wir die offene Tür erreicht hatten, flog der Vogel flink in die Freiheit. So wie dieser Vogel haben wir manchmal Angst zu vertrauen, weil wir Gottes uneingeschränkte Liebe und seinen Wunsch, uns zu helfen, nicht verstehen. Wenn wir uns jedoch mit dem Plan des himmlischen Vaters und mit der Mission Jesu Christi befassen, erkennen wir, dass es ihnen allein um unser ewiges Glück und unseren ewigen Fortschritt geht. Sie helfen uns nur zu gern, wenn wir bitten, suchen und anklopfen. Wenn wir Glauben ausüben und uns demütig ihren Antworten öffnen, werden wir von den Beschränkungen befreit, die uns unsere Missverständnisse und falschen Annahmen auferlegen. Und wir können uns den Weg nach vorn zeigen lassen. Jesus Christus ist auch die Quelle des Friedens. Er ermuntert uns, uns auf seinen starken Arm zu stützen und verheißt den Frieden, der alles Verstehen übersteigt und den wir empfinden, wenn der Heilige Geist unserer Seele Frieden zuspricht, ganz gleich, welche Schwierigkeiten uns umgeben. Ob es sich um persönliche Kämpfe, Probleme in der Familie oder Krisen in der Gesellschaft handelt, wir erfahren Frieden, wenn wir darauf vertrauen, dass Gottes einzig gezeugter Sohn die Macht hat, unsere schmerzende Seele zu trösten. Snezana Podvinsky, die zu einer kleinen Anzahl Mitglieder in Karlovac in Kroatien gehört, stützte sich auf den Erretter, als ihr Mann und ihre Eltern letztes Jahr innerhalb von 6 Monaten starben. Sie trauerte, aber sie hatte ein Zeugnis davon, dass die Familie ewig bestehen kann und verwendete daher ihre gesamten Ersparnisse darauf, in die Schweiz zu reisen, um im Tempel an ihren Mann und ihre Eltern gesiegelt zu werden. Sie sagt, dass die Tage im Tempel ein Höhepunkt in ihrem Leben waren. Wegen ihres festen Zeugnisses von Jesus Christus und seinem Sühnopfer verspürte sie Frieden und erfuhr Heilung, wodurch sie auch den Menschen in ihrem Umfeld Kraft spenden konnte. Der Glaube an Jesus Christus bringt neben Heilung und Frieden noch weiteren Segen mit sich. Präsident Henry B. Eyring sagte, wie Sie bin ich dankbar dafür, dass der Herr mir auf vielerlei Weise den Beistand und Tröster gesandt hat, wenn ich Frieden brauchte. Unserem Vater im Himmel geht es jedoch nicht nur darum, uns beizustehen und zu trösten, sondern noch viel mehr um den Fortschritt, der uns emporführt. Dem Sühnopfer Jesu Christi, das die Gabe der Erlösung und die Gabe der Auferstehung umfasst, verdanken wir, dass wir umkehren, uns ändern und ewig Fortschritt machen können. Der Kraft, die er uns gibt, wenn wir gehorsam sind, verdanken wir, dass wir mehr werden können, als wir jemals aus eigener Kraft werden könnten. Wie das geht, verstehen wir vielleicht nicht ganz, aber jeder von uns, der verspürt, wie sein Glaube an Christus wächst, versteht auch seine eigene göttliche Herkunft und Bestimmung besser, was wiederum dazu führt, dass wir Entscheidungen treffen, die mit dieser Erkenntnis in Einklang sind. Einer Welt zum Trotz, die uns auf das Niveau eines Tieres herabsetzen will, gibt uns die Erkenntnis, dass Gott unser Vater ist, die Gewissheit, dass wir ein göttliches Potenzial und königliche Anlagen haben. Einer Welt zum Trotz, die uns sagt, dass das Leben eine Sackgasse sei, schenkt uns die Erkenntnis, dass Gottes einzig gezeugter Sohn uns die Erlösung und die Auferstehung ermöglicht hat, Hoffnung auf ewigen Fortschritt. Wenn wir mehr über Jesus Christus erfahren, entwickeln wir größeren Glauben an ihn und wollen daher auch seinem Beispiel folgen. Seine Gebote zu halten, wird zu unserem größten Wunsch. Unser Herz sehnt sich danach, das Leid anderer zu lindern, so wie er es getan hat. Wir wollen, dass auch unsere Mitmenschen den Frieden und das Glück erfahren, das wir gefunden haben. Warum steckt eine so große Macht darin, wenn wir versuchen, so zu handeln wie er? Weil der Heilige Geist für ewige Wahrheit Zeugnis ablegt, wenn wir unseren Glauben in die Tat umsetzen. Jesus weist seine Jünger an, seine Gebote zu halten, weil er weiß, dass wir Freude erfahren, wenn wir seinem Beispiel folgen und schließlich, wenn wir weiter seinem Weg folgen, eine Fülle der Freude erlangen. Er erklärte, dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. Gründet sich unser Zeugnis auf eine felsenfeste Grundlage, nämlich Jesus Christus und sein Evangelium? Oder halten wir verzweifelt nach einem Selbsthilfebuch oder einem Internetpost Ausschau, wenn uns die Stürme des Lebens bedrängen? Wenn wir uns Zeit nehmen, unsere Erkenntnis und unser Zeugnis von Jesus Christus aufzubauen und zu stärken, zahlt sich das in Zeiten der Prüfung und der Bedrängnis aus. Täglich in den Schriften lesen und über die Worte der lebenden Propheten nachdenken, persönlich innig beten, jede Woche bewusst vom Abendmahl nehmen, dem Nächsten so dienen, wie der Erretter es tun würde. Das alles sind einfache Bausteine, mit denen man ein Leben voller Freude aufbauen kann. Was bringt Ihnen Freude? Am Ende eines langen Tages Ihre Lieben zu sehen? Eine Arbeit zufriedenstellend erledigt zu haben? Das Leuchten in den Augen eines Menschen, dessen Last Sie mitgetragen haben? Der Text eines Kirchenliedes, der Sie tief berührt? Der Händedruck eines guten Freundes? Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, über Ihre Segnungen nachzudenken und überlegen Sie, wie Sie sie weitergeben können. Wenn Sie sich anderen zuwenden und Ihre Brüder und Schwestern in Ihrer Nachbarschaft oder auf der ganzen Welt, die ja so sehr in Aufruhr ist, aufrichten, werden Sie mehr Frieden versprühen, mehr Heilung erfahren, ja, und größeren Fortschritt machen. Kommen Sie zu Christus. Ich bezeuge, wenn Sie Ihr Leben auf Jesus Christus ausrichten, werden Sie Freude finden, wie Ihre Lebensumstände auch aussehen mögen. Ja, der Herr, mein Freund, ist die Antwort. Schaffen Sie Zeit und nehmen Sie sich Zeit dafür, Jesus Christus kennenzulernen, indem Sie sich eingehend mit ihm befassen, größeren Glauben an ihn entwickeln und danach streben, immer mehr wie er zu werden. Dann werden auch wir ausrufen wollen, Gott sei gedankt für diese unvergleichliche Gabe, nämlich dafür, dass er uns seinen Sohn geschenkt hat. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Als ich vor einem Jahr im Rahmen eines Auftrags in Kalifornien war, besuchte ich mit einem Pfarrpräsidenten die Familie von Clark und Holly Fales. Ich erfuhr, dass sie kürzlich ein Wunder erlebt hatten. Als wir ankamen, stand Clark schwerfällig auf, um uns zu begrüßen. Er trug eine Rückenstütze, eine Halsstütze und beide Arme waren geschient. Nur 2 Monate zuvor waren Clark, sein Sohn Ty und ungefähr 30 weitere junge Männer und deren Jugendführer zu einer Pfahlaktivität einer Abenteuerwanderung aufgebrochen. Sie wollten den 4300 Meter hohen Mount Shasta besteigen, einen der höchsten Gipfel in Kalifornien. Am 2. Tag der mühsamen Wanderung erreichten die meisten Teilnehmer den Gipfel. Eine aufregende Leistung, die nur durch monatelange Vorbereitung möglich geworden war. Clark erreichte als einer der Ersten den Gipfel. Nach einer kurzen Pause, nicht weit vom Rand des Gipfels entfernt, stand er auf und wollte losgehen. Dabei stolperte er und fiel rückwärts über den Rand einer Klippe, 12 Meter tief im freien Fall, und stürzte danach noch unkontrollierbar ungefähr 90 Meter einen vereisten Abhang hinunter. Erstaunlicherweise überlebte Clark, war aber schwer verletzt und konnte sich nicht bewegen. Doch die Wunder, die Clark im Zusammenhang mit diesem traumatischen Ereignis erleben sollte, nahmen erst ihren Anfang. Zufälligerweise befand sich eine Wandergruppe bestehend aus Bergrettern und Notfallmedizinern unter den ersten, die ihn erreichten. Sie behandelten Clarks Schock und versorgten ihn mit wärmender Ausrüstung. Zufälligerweise testete die Gruppe auch ein neues Kommunikationsgerät und sandte einen Notruf von einem Gebiet aus, in dem Mobiltelefone kein Netz hatten. Aus einer Stunde Entfernung wurde ein kleiner Hubschrauber sofort losgeschickt. Nach 2 gefährlichen, aber erfolglosen Landeversuchen in einer Höhenlage die das Fluggerät an seine Grenzen brachte, gepaart mit tückischen Winden, begann der Pilot einen dritten und letzten Versuch. Als sich der Hubschrauber aus einer anderen Richtung näherte, änderte sich zufälligerweise die Windrichtung und er konnte gerade lange genug landen, dass die Gruppe Clark schnell und unter größter Anstrengung in den kleinen Bereich hinter dem Pilotensitz quetschen konnte. Als er in der Notaufnahme untersucht wurde, zeigten die Tests, dass er neben mehreren Knochenbrüchen an Hals und Rücken, an den Rippen und an den Handgelenken einen Lungenriss und zahlreiche Schnittwunden und Abschürfungen erlitten hatte. Zufälligerweise hatte ein anerkannter Neurochirurg ausgerechnet an jenem Tag Dienst, obwohl er nur wenige Tage im Jahr dort ist. Später sagte er, dass er noch nie gesehen hätte, dass jemand solch schwere Verletzungen am Rückenmark und der Halsschlagader überlebt. Clark hat nicht nur überlebt, man geht auch davon aus, dass er wieder völlig gesund wird. Der Chirurg, der sich als Agnostiker bezeichnet, erklärte, dass Clarks Fall allem widerspricht, was er je über neurologische Verletzungen gelernt hat und nur als Wunder beschrieben werden kann. Nachdem Clark und Holly diese bewegende Geschichte erzählt hatten, fehlten mir die Worte. Nicht wegen der offensichtlichen Wunder, sondern wegen eines noch größeren. Ich hatte eine klare Eingebung, ein geistiges Zeugnis, dass Holly und jedes der fünf wunderbaren Kinder, die im Wohnzimmer bei ihren Eltern saßen, solchen Glauben haben, dass sie an jenem Tag jeden Ausgang hätten hinnehmen können und es ihnen geistig wohlergangen wäre. Clark, Holly und ihre beiden ältesten Kinder, Ty und Porter, sind heute hier bei uns im Konferenzzentrum. Als ich über die Geschichte der Familie Fales nachdachte, kamen mir die Umstände so vieler anderer in den Sinn. Was ist mit den unzähligen, glaubensvollen Heiligen der letzten Tage, die Priestertumssegen empfangen, für die unendlich viel gebetet wird, die ihre Bündnisse halten und voller Hoffnung sind, deren Wunder niemals geschieht? Zumindest nicht so, wie sie ein Wunder erwarten. Zumindest nicht so, wie andere scheinbar Wunder erleben. Was ist mit denen, die große Bedrängnisse erleiden, körperliche, mentale und seelische, und das über Jahre, Jahrzehnte oder ihr ganzes Erdenleben lang? Was ist mit denen, die sehr jung sterben? Vor 2 Monaten stiegen 2 tempelwürdige Ehepaare in ein kleines Flugzeug für einen kurzen Flug. Sie hatten insgesamt 3 Kinder auf Vollzeitmission und 5 weitere Kinder. Ich bin mir sicher, dass sie vorher für einen sicheren Flug gebetet hatten und auch, dass sie inniglich beteten, als das Flugzeug ernsthafte mechanische Probleme bekam und abstürzte. Niemand überlebte. Was ist mit ihnen? Gibt es vielleicht einen Grund, warum gute Menschen und ihre Lieben Mormons Frage stellen? Hat der Tag der Wundertaten aufgehört? Ich kann mit meiner begrenzten Erkenntnis nicht erklären, warum Gott manchmal eingreift und ein andermal nicht. Aber vielleicht verstehen wir nicht, was ein Wunder ausmacht. Wir beschreiben ein Wunder oft als eine Heilung, die medizinisch nicht völlig erklärbar ist, oder so, dass man einer verhängnisvollen Gefahr ausweicht, weil man auf eine deutliche Eingebung hört. Wenn man ein Wunder jedoch als ein zuträgliches Ereignis, das durch göttliche Macht zustande kommt und das die Menschen nicht verstehen, definiert, erweitert das unsere Sichtweise auf Aspekte, die eher ewiger Natur sind. Außerdem können wir anhand dieser Definition darüber nachdenken, wie wichtig die Rolle des Glaubens ist, wenn man ein Wunder empfängt. Moroni erklärte, auch zu jeder anderen Zeit hat jemand Wundertaten erst gewirkt, nachdem er Glauben hatte. Amon verkündete, Gott hat ein Mittel bereitet, wie der Mensch durch den Glauben mächtige Wundertaten vollbringen kann. Der Herr offenbarte Joseph Smith, denn ich bin Gott und ich werde Wundertaten all denen zeigen, die an meinen Namen glauben. König Nebukadnezar verlangte, dass Schadrach, Meschach und Abednego ein goldenes Standbild anbeten sollten, das er als Gott aufgestellt hatte, und drohte: Betet ihr es aber nicht an, dann werdet ihr in den glühenden Feuerofen geworfen. Er machte sich über sie lustig und sagte: Welcher Gott kann euch dann aus meiner Gewalt erretten? Diese drei hingebungsvollen Jünger antworteten: Wenn überhaupt jemand, so kann nur unser Gott, den wir verehren, uns aus dem glühenden Feuerofen retten. Tut er es aber nicht, so sollst du, König, wissen, auch dann verehren wir deine Götter nicht. Sie vertrauten völlig darauf, dass Gott sie retten könne. Sollte er es aber nicht tun, hatten sie vollkommenen Glauben an seinen Plan. So ähnlich war die Situation, als Elder David A. Bednar einen jungen Mann fragte, der um einen Priestertumssegen gebeten hatte: Sollte es der Wille unseres Vaters im Himmel sein, dass du in deiner Jugend durch den Tod in die Geisterwelt versetzt wirst, um dort deinen Dienst fortzusetzen? Hast du dann den Glauben, dich seinem Willen zu unterwerfen und nicht geheilt zu werden? Haben wir den Glauben, von unseren irdischen Bedrängnissen nicht geheilt zu werden, damit wir auf ewig geheilt werden können? Die wirkliche Frage zum Nachdenken ist doch: Worin setzen wir unseren Glauben? Richten wir unseren Glauben nur auf den Wunsch, von unserem Schmerz und Leid befreit zu werden? Oder ist er fest auf Gott Vater und seinen heiligen Plan und auf Jesus Christus und dessen Sühnopfer ausgerichtet? Glaube an den Vater und den Sohn ermöglicht es uns, ihren Willen zu verstehen und anzunehmen in Vorbereitung auf die Ewigkeit. Ich lege heute Zeugnis ab für Wunder. Es ist ein Wunder, ein Kind Gottes zu sein. Es ist ein Wunder, einen Körper in seinem Abbild ihm selbst ähnlich zu erhalten. Es ist ein Wunder, dass uns ein Retter geschenkt wurde. Das Sühnopfer Jesu Christi ist ein Wunder. Es ist ein Wunder, dass wir ewiges Leben erlangen können. Es ist gut, dass wir darum beten, während unseres irdischen Daseins körperlich beschützt und geheilt zu werden und dafür etwas zu tun. Vor allem aber müssen wir die geistigen Wunder im Blick haben, die allen Kindern Gottes offenstehen. Ganz gleich, welchem Volk oder welcher Nation wir angehören, ganz gleich, was wir getan haben, solange wir umkehren, ganz gleich, was uns angetan wurde, wir alle haben den gleichen Zugang zu diesen Wundern. Unser Leben ist ein Wunder, und weitere Wunder liegen vor uns. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Eine der großen Herausforderungen, mit denen wir jeden Tag konfrontiert sind, besteht darin, nicht zuzulassen, dass die Sorgen dieser Welt so sehr über unsere Zeit und Energie bestimmen, dass wir die Dinge der Ewigkeit vernachlässigen, auf die es am meisten ankommt. Allzu leicht lassen wir uns von unseren vielen Pflichten und unserem vollen Terminkalender so vereinnahmen, dass wir entscheidende geistige Prioritäten aus den Augen verlieren. Manchmal versuchen wir, Brüder und Schwestern, so schnell zu laufen, dass wir vielleicht vergessen, wohin wir unterwegs sind und warum wir laufen. Der Apostel Petrus zeigt auf, dass die göttliche Macht Jesu Christi seinen Jüngern alles geschenkt hat, was für unser Leben und unsere Frömmigkeit gut ist. Sie hat uns den erkennen lassen, der uns durch seine Herrlichkeit und Kraft berufen hat. Durch sie wurden uns die kostbaren und überaus großen Verheißungen geschenkt, damit ihr der verderblichen Begierde, die in der Welt herrscht, entflieht und an der göttlichen Natur Anteil erhaltet. In meiner Botschaft hebe ich hervor, wie wichtig die von Petrus beschriebenen kostbaren und überaus großen Verheißungen sind, weil sie uns wahrhaft daran erinnern, wohin wir im Erdleben unterwegs sind und warum. Ich möchte auch darauf eingehen, wie der Sabbat, der heilige Tempel und das Zuhause dazu beitragen, dass wir diese wichtigen geistigen Verheißungen nicht vergessen. Ich bete aufrichtig dafür, dass der Heilige Geist einen jeden von uns unterweist, wenn wir nun gemeinsam diese wichtigen Wahrheiten betrachten. Zum großen Plan des Glücklichseins, den der Vater im Himmel aufgestellt hat, gehören die Lehre, die Verordnungen und die kostbaren und überaus großen Verheißungen, durch die wir an der göttlichen Natur Anteil erhalten können. Sein Plan definiert unsere ewige Identität und den Pfad, dem wir folgen müssen, um zu lernen, uns zu wandeln, zu wachsen und letztlich für immer bei ihm zu leben. In der Proklamation an die Welt zur Familie heißt es, Zitat, alle Menschen, Mann und Frau, sind als Abbild Gottes erschaffen. Jeder Mensch ist ein geliebter Geistsohn oder eine geliebte Geisttochter himmlischer Eltern und hat dadurch ein göttliches Wesen und eine göttliche Bestimmung. Im vorirdischen Dasein kannten und verehrten die Geistsöhne und Töchter Gott als ihren ewigen Vater und nahmen seinen Plan an, nachdem seine Kinder einen physischen Körper erhalten und die Erfahrungen des irdischen Lebens machen konnten, um sich auf die Vollkommenheit hin weiterzuentwickeln und letztlich als Erben ewigen Lebens ihre göttliche Bestimmung zu verwirklichen. Zitat Ende. Gott verheißt seinen Kindern, dass sie, sofern sie den Vorgaben seines Plans und dem Beispiel seines geliebten Sohnes folgen, die Gebote halten und voller Glauben bis ans Ende ausharren, Kraft der Erlösung durch den Erretter, ewiges Leben haben werden. Und diese Gabe ist die größte aller Gaben Gottes. Ewiges Leben ist die höchste, kostbare und überaus große Verheißung. Wir begreifen die kostbaren und überaus großen Verheißungen in größerem Umfang und erhalten allmählich Anteil an der göttlichen Natur, wenn wir uns bereitwillig vom Herrn durch seine Herrlichkeit und Kraft berufen lassen. Laut Petrus werden wir dieser Berufung gerecht, wenn wir den verderblichen Begierde entfliehen, die in der Welt herrscht. Wenn wir fügsam, voller Glauben an den Erretter vorwärts streben, kommt es in uns oder in unserem Herzen dank seines Sühnopfers und durch die Macht des Heiligen Geistes zu einer mächtigen Wandlung, sodass wir keine Neigung mehr haben, Böses zu tun, sondern ständig Gutes zu tun. Wir werden von Neuem geboren, ja, geboren aus Gott, aus unserem fleischlichen und gefallenen Zustand umgewandelt in einen Zustand der Rechtschaffenheit, durch Gott erlöst. Wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Solch eine umfassende Wandlung unseres Wesens ereignet sich in der Regel weder rasch noch mit einem Mal. So wie der Erretter empfangen, auch wir zuerst nicht von der Fülle, sondern Gnade um Gnade. Denn siehe, so spricht der Herr Gott. Ich werde den Menschenkindern Zeile um Zeile geben, Weisung um Weisung, hier ein wenig und dort ein wenig. Und gesegnet sind, die auf meine Weisungen hören und auf meinen Rat ihr Ohr leihen. Denn sie werden Weisheit lernen. Geistige Neugeburt ist ein fortwährender Prozess. Und die heiligen Handlungen des Priestertums und heilige Bündnisse sind dabei unerlässlich. Sie sind auch die von Gott bestimmten Mittel, durch die wir seine kostbaren und überaus großen Verheißungen empfangen. Heilige Handlungen, die man würdig empfängt und an die man stets denkt, öffnen die Kanäle des Himmels, durch die die Macht des Göttlichen in unser Leben fließen kann. Bündnisse, die man standhaft ehrt und an die man stets denkt, verleihen Zweck und garantieren Segnungen im Erdenleben wie auch in der Ewigkeit. Beispielsweise verheißt Gott uns abhängig von unserer Glaubenstreue, dass das dritte Mitglied der Gottheit, also der Heilige Geist, uns immer begleitet, dass wir dank des Sündopfers Jesu Christi Vergebung für unsere Sünden erhalten und sie uns immer bewahren können, dass wir Frieden in dieser Welt empfangen können, dass der Erretter die Bande des Todes zerrissen und das Grab besiegt hat und dass die Familie für Zeit und alle Ewigkeit zusammen sein kann. Natürlich lassen sich nicht alle der kostbaren und überaus großen Verheißungen, die der Vater im Himmel seinen Kindern anbietet, zählen oder umfassend beschreiben. Jedoch sollte allein schon die unvollständige Liste verheißener Segnungen, die ich gerade genannt habe, uns in Erstaunen und Bewunderung versetzen und dazu veranlassen, niederzufallen und den Vater im Namen Jesu Christi anzubeten. Präsident Lorenzo Snow warnt uns, Zitat, allzu schnell vergessen wir das große Ziel des Lebens. Wir vergessen, warum der Vater im Himmel uns auf die Erde geschickt hat und auch die heilige Berufung, die uns übertragen wurde. Anstatt uns also über die kleinen, vergänglichen Dinge der Zeit zu erheben, lassen wir uns allzu oft auf das Niveau der Welt herab, ohne die göttliche Hilfe zu nutzen, die Gott vorgesehen hat und die allein uns befähigt, diese vergänglichen Dinge zu überwinden. Zitat Ende. Der Sabbat und der Heilige Tempel sind zwei konkrete Quellen göttlicher Hilfe, die Gott eingerichtet hat, um uns zu helfen, uns über das Niveau und die verderbliche Begierde der Welt zu erheben. Man mag zunächst annehmen, dass die Sabbatheiligung und der Tempelbesuch in ihrem Hauptzweck zwar miteinander verknüpft, aber doch verschieden sind. Ich glaube jedoch, dass beides genau demselben Zweck dient und zusammenwirkt, um uns als Einzelne und in unserem Zuhause geistig zu stärken. Nachdem Gott alles erschaffen hatte, ruhte er am siebten Tag und gebot, dass ein Tag jede Woche eine Zeit der Ruhe sei, um den Menschen zu helfen, an ihn zu denken. Der Sabbat ist Gottes Zeit, eine heilige Zeit, die speziell dafür ausgesondert ist, ihn zu verehren und seine kostbaren und überaus großen Verheißungen zu empfangen und in Erinnerung zu behalten. In dieser Evangeliumszeit hat der Herr gesagt, damit du dich selbst noch mehr von der Welt unbefleckt halten mögest, sollst du an meinem heiligen Tag ins Haus des Betens gehen und deine heiligen Handlungen darbringen. Denn wahrlich, dies ist der Tag, der dir bestimmt ist, von deiner Arbeit zu ruhen und dem Allerhöchsten deine Gottesverehrung zu entrichten. Daher verehren wir am Sabbat den Vater im Namen des Sohnes, indem wir an heiligen Handlungen teilnehmen und uns mit Bündnissen befassen, sie empfangen, in Erinnerung behalten und erneuern. An seinem heiligen Tag sind unsere Gedanken, unsere Taten und unser Auftreten Zeichen, die wir Gott geben, und ein Gradmesser für unsere Liebe zu ihm. Ein weiterer Zweck des Sabbats besteht darin, unseren Blick von den Dingen der Welt zu den Segnungen der Ewigkeit zu heben. Da wir uns während dieser heiligen Zeit nicht mit dem Alltäglichen, das unser Leben ausfüllt, befassen, können wir auf Gott blicken und leben, indem wir die kostbaren und überaus großen Verheißungen empfangen und in Erinnerung behalten, wodurch wir an der göttlichen Natur Anteil erhalten. Der Herr hat seinem Volk immer geboten, Tempel zu bauen, heilige Stätten, wo würdige Heilige sich für sich selbst und für die verstorbenen heilige Evangeliumszeremonien durchführen und Verordnungen ausführen. Der Tempel ist die heiligste aller Stätten der Gottesverehrung. Er ist buchstäblich das Haus des Herrn, ein heiliger Raum, der speziell dafür ausgesondert ist, dass man dort Gott verehrt und seine kostbaren und überaus großen Verheißungen empfängt und in Erinnerung behält. Der Herr hat in dieser Evangeliumszeit angewiesen, organisiert euch, bereitet alles vor, was nötig ist, und errichtet ein Haus, nämlich ein Haus des Betens, ein Haus des Fastens, ein Haus des Glaubens, ein Haus des Lernens, ein Haus der Herrlichkeit, ein Haus der Ordnung, ein Haus Gottes. Das Kernstück der Gottesverehrung im Tempel besteht darin, dass wir an heiligen Handlungen teilnehmen und uns mit Bündnissen befassen, sie empfangen, in Erinnerung behalten und erneuern. Im Tempel denken wir anders und verhalten und kleiden wir uns auch anders als in anderen Räumlichkeiten, die wir aufsuchen. Ein Hauptzweck des Tempels ist, unseren Blick von den Dingen der Welt zu den Segnungen der Ewigkeit zu heben. Da wir uns für eine kurze Zeit nicht mit dem weltlichen Rahmen beschäftigen, an dem wir gewöhnt sind, können wir auf Gott blicken und leben, indem wir die kostbaren und überaus großen Verheißungen empfangen und in Erinnerung behalten, wodurch wir an der göttlichen Natur Anteil erhalten. Brüder und Schwestern, bitte beachten Sie, dass der Sabbat und der Tempel jeweils eine heilige Zeit und ein heiliger Raum sind, die speziell dafür ausgesondert wurden, dass wir Gott verehren und seine kostbaren und überaus großen Verheißungen an seine Kinder empfangen und in Erinnerung behalten. Wie von Gott vorgesehen, sind die Hauptzwecke dieser zwei göttlichen Hilfsquellen absolut identisch. Unsere Aufmerksamkeit intensiv und immer wieder auf den Vater im Himmel, seinen einzig gezeugten Sohn, den Heiligen Geist und die Verheißungen zu richten, die mit den Verordnungen und Bündnissen des wiederhergestellten Evangeliums des Erretters verknüpft sind. Ein Zuhause soll vor allem die vollendete Kombination von Zeit und Raum sein, in der man allein und als Familie in der wirksamsten Weise an Gottes kostbare und große Verheißungen denkt. Wenn wir unser Zuhause verlassen, um Zeit in den Sonntagsversammlungen zu verbringen oder im tempelheiligen Raum zu betreten, ist das äußerst wichtig, aber nicht ausreichend. Nur wenn wir den Geist und die Kraft, die wir aus diesen heiligen Beschäftigungen ziehen, mit nach Hause nehmen, können wir den Blick auf die Hauptzwecke des Erdenlebens gerichtet halten und die verderbliche Begierde überwinden, die in dieser Welt herrscht. Unsere Erlebnisse am Sabbat und im Tempel müssen das geistige Triebmittel sein, dass einzelne Mitglieder, Familien und unser Zuhause mit ständigen Erinnerungen an gelernte Lektionen, mit der Gegenwart und Macht des Heiligen Geistes, mit fortschreitender und tiefer werdender Bekehrung zum Herrn Jesus Christus und mit einem vollkommenen Glanz der Hoffnung auf Gottes ewige Verheißungen durchdrängt. Der Sabbat und der Tempel können uns helfen, in unserem Zuhause einen vortrefflicheren Weg einzuführen, wenn wir in Christus alles vereinen, alles, was im Himmel und auf Erden ist. Was wir in unserem Zuhause mit seiner heiligen Zeit anfangen und was wir in seinem heiligen Raum lernen, ist ausschlaggebend dafür, dass wir an der göttlichen Natur Anteil erhalten. Die Routine und die alltäglichen Angelegenheiten des Erdenlebens wachsen uns leicht über den Kopf. Schlafen, Essen, Kleidung, Arbeit, Freizeitbeschäftigung, Sport und viele weitere verbreitete Beschäftigungen sind notwendig und wichtig. Letzten Endes ist das, was aus uns wird, jedoch das Ergebnis unserer Erkenntnis vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist und unserer Bereitschaft, von ihnen zu lernen. Es ist nicht lediglich die Gesamtsumme der täglichen Beschäftigungen, denen wir im Laufe unseres Lebens nachgehen. Das Evangelium ist weitaus mehr als eine gleichbleibende Liste einzeln abzuarbeitender Aufgaben. Vielmehr ist es ein prachtvoller Wandteppich sorgfältig zusammengehaltener und verwobener Wahrheit, der uns helfen soll, wie unser Vater im Himmel und der Herr Jesus Christus zu werden, also an der göttlichen Natur Anteil zu erhalten. Wir sind fürwahr verblendet, weil wir über das Ziel hinausschauen, wenn diese alles umspannende geistige Tatsache von den Mühen, den Sorgen und der Gleichgültigkeit der Welt überschattet wird. Wenn wir weise sind und den Heiligen Geist einladen, uns zu führen, verheiße ich, dass er uns das lehren wird, was wahr ist. Er legt Zeugnis ab vom Herrn und lässt uns sehen aus ewiger Sicht, während wir uns bemühen, unsere ewige Bestimmung zu erfüllen und an der göttlichen Natur Anteil zu erhalten. Ich gebe Zeugnis, dass die kostbaren und überaus großen Verheißungen, die mit unseren Verordnungen und Bündnissen verknüpft sind, gewiss sind. Der Herr hat verkündet. Er sagte, ich gebe euch Weisungen, wie ihr vor mir handeln könnt, damit es sich zu eurer Errettung wende. Ich, der Herr, bin verpflichtet, wenn ihr tut, was ich sage. Tut ihr aber nicht, was ich sage, so habt ihr keine Verheißung. Ich bezeuge, dass der Vater im Himmel lebt und der Urheber des Erlösungsplans ist. Jesus Christus ist sein einzig gezeugter Sohn, unser Erretter und Erlöser. Er lebt. Und ich bezeuge, dass der Plan und die Verheißungen des Vaters, das Sühnopfer des Erretters und die Begleitung durch den Heiligen Geist Frieden in dieser Welt und ewiges Leben in der künftigen Welt ermöglichen. Dies alles bezeuge ich im heiligen Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Brüder und Schwestern, wir werden jetzt mit dem Chor gemeinsam das Lied singen, Ehre sei unserem Herrn, Nummer 35 im Gesangbuch. Im Anschluss daran hören wir von Bischof W. Christopher Waddell von dem präsidierenden Bischofschaft. Ihm folgt Elder W. Craig Zwick, der gestern Nachmittag aus seinem Amt als Generalautorität 70er entlassen wurde. Nach den Worten von Elder Zwick singt der Chor das Lied Tief in dem Herzen des Hirten.
Dies ist die 187. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Im Frühjahr 1998 wollten meine Frau Carol und ich eine Geschäftsreise mit einem Familienurlaub verbinden. Und dazu zusammen mit unseren 4 Kindern und meiner Schwiegermutter, die damals gerade Witwe geworden war, ein paar Tage in Hawaii verbringen. Am Abend vor unserem Abflug wurde bei unserem 4 Monate alten Sohn Jonathan eine Entzündung an beiden Ohren festgestellt. Man teilte uns mit, dass er mindestens 3 bis 4 Tage lang nicht reisen könne. Wir beschlossen, Carol mit Jonathan zu Hause zu lassen, während ich gemeinsam mit dem Rest der Familie diese Reise unternehmen würde. Schon kurz nach unserer Ankunft bemerkte ich, dass die Reise nicht ganz so verlief, wie ich es mir vorgestellt hatte. Als wir im Mondlicht einen von Palmen gesäumten Weg entlang gingen und auf das Meer hinausblickten, drehte ich mich um, um etwas über die Schönheit der Insel zu sagen. Doch in diesem romantischen Augenblick sah ich nicht Carol, sondern blickte meiner Schwiegermutter in die Augen. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich sie sehr lieb habe. Es war nur nicht das, was ich erhofft hatte. Auch Carol hatte nicht erwartet, ihren Urlaub daheim mit unserem kranken Sohn zu verbringen. In unserem Leben gibt es Momente, in denen wir uns auf einem anderen Weg als erwartet wiederfinden und uns Umständen gegenübersehen, die viel schlimmer sind als ein schiefgegangener Urlaub. Wie reagieren wir, wenn Ereignisse, auf die wir oftmals keinen Einfluss haben, das Leben verändern, das wir geplant oder erhofft haben? Bei der Landung der Alliierten am 6. Juni 1944 ging Hiram Shumway, ein junger Leutnant beim US-Militär, am Küstenabschnitt Omaha Beach an Land. Er überstand die Invasion unverletzt, doch als die Alliierten weiter vorrückten, wurde er am 27. Juli durch eine Mine schwer verwundet. In nur einem Augenblick veränderte sich sein Leben drastisch, was sich auch auf sein Vorhaben auswirkte, Arzt zu werden. Trotz zahlreicher Operationen, durch die seine Gesundheit weitestgehend wiederhergestellt wurde, gewann Bruder Shumway sein Augenlicht nie mehr zurück. Wie reagierte er wohl darauf? Nach 3 Jahren in einer Klinik kehrte er nach Wyoming zurück. Er wusste, dass er sich seinen Traum, Arzt zu werden, nicht mehr erfüllen konnte. Doch er war fest entschlossen, vorwärts zu gehen, zu heiraten und eine Familie zu ernähren. Schließlich fand er in Maryland eine Anstellung als Reha- und Berufsberater für Blinde. Bei seiner eigenen Genesung hatte er erkannt, dass ein Blinder zu viel mehr fähig ist, als ihm vorher bewusst gewesen war. Im Laufe der 8 Jahre, die er diese Stelle innehatte, verhalf er mehr Blinden zu einem Arbeitsplatz als jeder andere Berater im ganzen Land. Zuversichtlich, dass er nun imstande war, eine Familie zu versorgen, machte Hiram seiner Liebsten einen Heiratsantrag. Er sagte zu ihr: "Wenn du die Briefe liest, die Socken sortierst und das Auto fährst, kümmere ich mich um alles andere." Schon bald wurden sie im Salt Lake Temple aneinander gesiegelt und mit 8 Kindern gesegnet. 1954 zogen die Shumways wieder nach Wyoming, wo Bruder Shumway 32 Jahre lang als Landesdirektor für Bildung für Taube und Blinde tätig war. In dieser Zeit war er 7 Jahre lang Bischof der Gemeinde Cheyenne I und später 17 Jahre lang Pfahlpatriarch. Nach seiner Pensionierung erfüllten Bruder Shumway und seine Frau gemeinsam eine Mission in der Mission London Süd. Hiram Shumway verstarb im März 2011 und hinterließ einer großen Nachkommenschaft an Kindern, Enkeln und Urenkeln das Vermächtnis, dass man selbst unter schwierigen Bedingungen Glauben an den Herrn haben und auf ihn vertrauen kann. Der Krieg mag sein Leben verändert haben, aber Hiram Shumway zweifelte nie an seinem göttlichen Wesen und ewigen Potenzial. Wie er sind auch wir Geistsöhne und Töchter Gottes, und wir haben seinen Plan angenommen, nachdem wir einen physischen Körper erhalten und die Erfahrungen des irdischen Lebens machen konnten, um uns auf die Vollkommenheit hin weiterzuentwickeln und letztlich als Erben ewigen Lebens unsere göttliche Bestimmung zu verwirklichen. Keine noch so große Veränderung oder Prüfung und kein noch so heftiger Widerstand können uns von diesem ewigen Kurs abbringen. Nur die Entscheidungen, die wir selbst treffen, können das. Die Veränderungen und die sich daraus ergebenden Schwierigkeiten, denen wir während des Erdenlebens begegnen, sind für jeden von uns verschieden. Genau wie Sie habe ich gesehen, wie Freunde und Familie vor den verschiedensten Herausforderungen standen. Der Tod eines geliebten Menschen, eine schmerzliche Scheidung, nie die Gelegenheit haben zu heiraten, eine schwere Krankheit oder Verletzung, sogar Naturkatastrophen, wie wir es kürzlich gesehen haben. Diese Liste ließe sich noch weiter fortsetzen. Obwohl jede Veränderung ganz individuell mit unseren jeweiligen Umständen verknüpft ist, haben die sich daraus ergebenden Prüfungen oder Herausforderungen doch eines gemeinsam. Durch das Sühnopfer Jesu Christi können wir Hoffnung und Frieden spüren. Das Sühnopfer Jesu Christi hält für jeden verwundeten Körper, jede verletzte Seele und jedes gebrochene Herz die besten Korrekturen, Heilmaßnahmen bereit. Auf eine Weise, die niemand sonst begreifen kann, weiß der Herr, was jeder Einzelne von uns braucht, um trotz aller Veränderungen weiter voranzukommen. Anders als unsere Freunde und Angehörigen fühlt der Erretter nicht nur mit uns, sondern kann sich vollkommen in uns hineinversetzen, weil er bereits erlebt hat, was wir erleben. Jesus Christus hat nicht nur den Preis für unsere Sünden gezahlt und für sie gelitten, sondern ist auch jeden Weg gegangen, hat jede Herausforderung bewältigt und jeden Schmerz gefühlt, ob körperlich, seelisch oder geistig, der uns jemals auf Erden ereilen wird. Präsident Boyd K. Packer hat gesagt, die Gnade und Barmherzigkeit Jesu Christi beschränken sich nicht auf diejenigen, die eine Sünde begehen, sondern schließen die Verheißung immerwährenden Friedens für alle mit ein, die ihn annehmen und ihm Folge leisten. Seine Barmherzigkeit ist das machtvolle Heilmittel schlechthin, auch für den unschuldig Verwundeten. Zitat Ende. Wir können auf Erden nicht immer bestimmen, was mit uns geschieht, aber wir allein bestimmen darüber, wie wir auf die Veränderungen in unserem Leben reagieren. Das bedeutet nicht, dass unsere Herausforderungen und Prüfungen belanglos oder leicht zu bewältigen wären. Es bedeutet nicht, dass wir nie Schmerz oder Leid erleben werden, aber es bedeutet, dass wir Grund zur Hoffnung haben. Durch das Sühnopfer Jesu Christi können wir vorwärts gehen und bessere Tage erleben. Ja, Tage voller Freude, Licht und Glück. In Mosia lesen wir den Bericht von Alma, dem ehemaligen Priesterkönig Noas, und seinem Volk, die vom Herrn gewarnt worden waren und vor den Heeren König Noas in die Wildnis zogen. Nach 8 Tagen kamen sie in ein sehr schönes und angenehmes Land. Dort bauten sie ihre Zelte auf und fingen an, den Boden zu bebauen und fingen an, Gebäude zu bauen. Die Situation schien erfolgsversprechend. Sie hatten das Evangelium Jesu Christi angenommen. Sie hatten sich taufen lassen und waren damit den Bund eingegangen, dass sie dem Herrn dienen und seine Gebote halten wollten. Und sie mehrten sich und gediehen über die Maßen im Land. Ihre Umstände sollten sich jedoch bald ändern. Ein Heer der Lamaniten war in den Grenzen des Landes. Alma und sein Volk gerieten bald darauf in Gefangenschaft. So groß waren ihre Bedrängnisse, dass sie anfingen, mächtig zu Gott zu schreien. Darüber hinaus befahlen ihnen ihre Aufseher, mit dem Beten aufzuhören. Sonst würde jedermann, der dabei angetroffen wurde, dass er Gott anrief, hingerichtet werden. Alma und sein Volk hatten nichts getan, weswegen sie diese neuen Umstände verdient hätten. Wie reagierten sie wohl darauf? Anstatt Gott die Schuld zu geben, wendeten sie sich ihm zu und schütteten ihr Herz vor ihm aus. Aufgrund ihres Glaubens und ihrer Gebete gab ihnen der Herr zur Antwort, seid voller Trost, ich werde die Lasten, die euch auf die Schultern gelegt sind, leicht machen, sodass ihr sie nicht mehr auf eurem Rücken spüren könnt. Schon bald stärkte der Herr sie, sodass sie ihre Lasten mühelos tragen konnten, und sie unterwarfen sich frohgemut und mit Geduld in allem den Willen des Herrn. Sie waren zwar noch nicht aus der Knechtschaft befreit worden, aber weil sie sich dem Herrn zuwendeten, anstatt sich von ihm abzuwenden, wurden sie gemäß ihren Bedürfnissen und gemäß der Weisheit des Herrn gesegnet. Elder Oaks hat erklärt, heilende Segnungen kommen auf vielerlei Weise, immer auf unsere individuellen Bedürfnisse abgestimmt, die ihm, der uns am meisten liebt, bekannt sind. Manchmal befreit uns eine Heilung von unserer Krankheit oder Last, aber manchmal werden wir geheilt, indem uns die Kraft, die Einsicht oder die Geduld gegeben wird, die Lasten zu tragen, die uns auferlegt werden. Schließlich waren ihr Glaube und ihre Geduld so groß, dass der Herr Alma und sein Volk befreite und sie dankten Gott. Denn sie waren in Knechtschaft gewesen und keiner konnte sie befreien, außer der Herr, ihr Gott. Es ist geradezu grotesk, dass sich allzu oft diejenigen, die es nötig hätten, von der vollkommenen Quelle abwenden, von der sie Hilfe erhalten könnten. Von unserem Erretter Jesus Christus. Der wohlbekannte Bericht aus den Heiligen Schriften über die Schlange aus Kupfer zeigt, dass wir die Wahl haben, wenn wir vor Herausforderungen stehen. Nachdem viele der Kinder Israels von feurigen fliegenden Schlangen gebissen worden waren, wurde ein Sinnbild aufgerichtet, damit jeder, der aufblickte, lebe. Und viele blickten auf und lebten. Aber es gab viele, die so verstockt waren, dass sie nicht aufblicken wollten. Darum gingen sie zugrunde. Genau wie damals die Israeliten sollen auch wir zum Erretter aufblicken und leben, denn sein Joch drückt nicht und seine Last ist leicht. Selbst wenn unsere schwer zu sein scheinen. Alma der Jüngere vertrat diese heilige Wahrheit, als er sagte: Ich weiß sicher, wer auch immer sein Vertrauen in Gott setzt, der wird in seinen Prüfungen und seinen Mühen und seinen Bedrängnissen gestärkt und wird am letzten Tag emporgehoben werden. In diesen letzten Tagen hat uns der Herr eine Vielzahl an Hilfsmitteln gegeben, die uns als Schlangen aus Kupfer dienen. Sie sollen uns dabei helfen, zu Christus aufzublicken und unser Vertrauen in ihn zu setzen. Im Umgang mit den Herausforderungen des Lebens geht es nicht darum, die Wirklichkeit zu ignorieren, sondern vielmehr darum, worauf wir unseren Fokus legen und auf welche Grundlage wir bauen. Dazu gehört unter anderem regelmäßiges Studium der Heiligen Schriften und der Worte der lebenden Propheten, häufiges, aufrichtiges Beten und Fasten, würdig vom Abendmahl nehmen, regelmäßiger Tempelbesuch, Priestertumssegen, gute Ratschläge von geschulten Fachleuten und sogar Medikamente, wenn sie ordnungsgemäß verschrieben und angewendet werden. Welche Veränderungen das Leben auch für uns bereithält und welchen Weg wir auch unerwartet gehen müssen, es ist unsere Entscheidung, wie wir darauf reagieren. Sich dem Erretter zuzuwenden und seine ausgestreckte Hand zu ergreifen, ist immer unsere beste Option. Elder Richard G. Scott hat diese ewige Wahrheit ausgesprochen. Wahres, andauerndes Glück sowie die Stärke, der Mut und die Fähigkeit, auch die größten Schwierigkeiten zu überwinden, entstehen aus einem Leben, in dessen Mittelpunkt Jesus Christus steht. Es gibt keine Garantie für schnelle Erfolge. Doch wir haben die absolute Gewissheit, dass zu der vom Herrn bestimmten Zeit Lösungen kommen, Frieden obsiegt und die Lehre erfüllt wird. Diesen Wahrheiten schließe ich mich mit meinem Zeugnis an. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Der Trickfilmklassiker Der König der Löwen spielt in der afrikanischen Savanne. Als der König der Löwen bei der Rettung seines Sohnes stirbt, wird der junge Löwenprinz ins Exil vertrieben, während ein despotischer Herrscher das Gleichgewicht der Savanne zerstört. Mit der Hilfe eines Mentors gewinnt der Löwenprinz das Königreich zurück. Ihm werden die Augen geöffnet, sodass er erkennt, dass es im großen Kreislauf des Lebens in der Savanne nicht ohne Gleichgewicht geht. Während er seinen rechtmäßigen Platz als König einfordert, erhält der junge Löwe den Rat, über das hinauszublicken, was er sieht. Während wir lernen, wie wir Erben all dessen werden, was unser Vater hat, rät das Evangelium auch uns, über das hinauszublicken, was wir sehen. Dazu müssen wir andere Menschen durch die Augen des Retters betrachten. Das Evangelium verbindet die unterschiedlichsten Menschen. Wir können die Entscheidung und den psychologischen Hintergrund der Menschen unserer Welt, den Gemeinden der Kirche und sogar in unserer Familie nicht umfassend verstehen, weil wir nur selten das Gesamtbild davon sehen, wer sie sind. Wir müssen über die einfachen Annahmen und Klischees hinausblicken und den schmalen Blickwinkel unserer eigenen Erfahrung erweitern. Mir wurden die Augen geöffnet, sodass ich über das, was ich sehen konnte, hinausblickte, als ich Missionspräsident war. Ein junger Missionar, aus dessen Augen Angst und Verunsicherung sprachen, kam zu mir. Während unseres Interviews sagte er niedergeschlagen: Ich will zurück nach Hause. Ich war mir sicher, dass wir eine Lösung finden würden. Ich gab ihm den Rat, fleißig zu arbeiten, eine Woche lang darüber zu beten, mich dann anzurufen. Fast auf die Minute genau eine Woche später rief er mich an. Er wollte immer noch zurück nach Hause. Ich gab ihm wieder den Rat zu beten, fleißig zu arbeiten und mich nach einer Woche anzurufen. Auch bei unserem nächsten Interview hatte sich nichts verändert. Er beharrte darauf, nach Hause zu wollen. Ich war aber nicht bereit, das zuzulassen. Also machte ich ihm deutlich, dass seine Berufung heilig war. Ich ermunterte ihn, sich selbst zu vergessen und sich an die Arbeit zu machen. Aber welches Rezept ich ihm auch in die Hand gab, er änderte seine Meinung nicht. Schließlich dämmerte es mir, dass ich vielleicht nicht das Gesamtbild sah. Da wurde mir eingegeben, ihn zu fragen: Elder, was fällt Ihnen schwer? Seine Antwort traf mich ins Herz. Präsident, ich kann nicht lesen. All die klugen Ratschläge, von denen ich dachte, dass sie für ihn wichtig wären, passten überhaupt nicht zu seinen eigentlichen Bedürfnissen. Was dieser Missionar am dringendsten brauchte, war, dass ich über meine vorschnelle Einschätzung hinausblickte und mir vom Geist zeigen ließ, was ihn eigentlich bedrückte. Er brauchte, dass ich ihn richtig betrachtete und ihm Grund zur Hoffnung gab. Stattdessen benahm ich mich wie eine riesige Abrissbirne. Dieser tapfere Missionar lernte lesen und wurde ein herzensreiner Jünger Jesu Christi. Er öffnete mir die Augen für diese Worte des Herrn: Der Mensch sieht, was vor den Augen ist, der Herr aber sieht das Herz. Wie segensreich ist es doch, wenn der Geist des Herrn uns den Blick weitet. Wissen Sie noch, wie der Prophet Elisha eines Morgens aufwachte und feststellte, dass seine Stadt vom Herr der Syrer mit ihren Pferden und Streitwagen umzingelt war? Sein Diener hatte Angst und fragte Elisha, was sie gegen solch eine Übermacht nur ausrichten konnten. Elisha beruhigte ihn mit den unvergesslichen Worten: Fürchte dich nicht, bei uns sind mehr als bei ihnen. Der Diener hatte keine Ahnung, wovon der Prophet sprach. Er konnte nicht über das hinausblicken, was er sah. Elisha jedoch sah Heerscharen von Engeln, die bereit waren, für das Volk des Propheten in den Kampf zu ziehen. Er bat den Herrn, seinem jungen Diener die Augen zu öffnen. Und dieser sah dann den Berg rings um Elisha voll von feurigen Pferden und Wagen. Oft grenzen wir uns von anderen entlang der Unterschiede darin ab, was wir sehen. Wir fühlen uns wohl in der Gesellschaft von Menschen, die so denken, so reden, sich so kleiden und sich so verhalten wie wir selbst. Menschen, die aus anderen Verhältnissen stammen und einen anderen Hintergrund haben, sind uns unbequem. Aber kommen wir nicht in Wirklichkeit alle aus verschiedenen Ländern und sprechen verschiedene Sprachen? Haben wir nicht alle aufgrund unserer eigenen Lebenserfahrung eine sehr beschränkte Sicht auf die Welt? Manche sehen und sprechen wie der Prophet Elisha mit dem geistigen Auge. Andere sehen und kommunizieren nur mit dem menschlichen Auge, so wie ich mit dem Missionar, der Analphabet war. Wir leben in einer Gesellschaft, die sich daran ergötzt, zu vergleichen, zu etikettieren und zu kritisieren. Statt durch das Objektiv der sozialen Medien zu blicken, müssen wir den Blick nach innen, auf die göttlichen Eigenschaften richten, auf die wir alle Anspruch erheben. Diese göttlichen Eigenschaften und Sehnsüchte kann man nicht auf Pinterest oder Instagram posten. Andere zu akzeptieren und zu lieben bedeutet nicht, dass wir zwangsläufig auch ihre Ansichten übernehmen. Die Wahrheit erfordert selbstverständlich unsere höchste Loyalität. Sie sollte aber nie der Freundlichkeit im Wege stehen. Wenn wir andere Menschen wirklich lieben wollen, müssen wir uns beständig darin üben, die aufrichtigen Bemühungen von Menschen anzuerkennen, deren Erfahrungen im Leben und Einschränkungen wir vielleicht niemals umfassend kennen. Wollen wir über das hinausblicken, was wir sehen können, müssen wir bewusst auf den Erretter blicken. Am 28. Mai 2016 waren der 16-jährige Bo Ritchie und sein Freund Austin auf einer Ranch der Familie in Colorado. Bo und Austin stiegen auf ihre Quads und freuten sich auf einen Tag voller Abenteuer. Sie waren noch nicht weit gefahren, als die Wegverhältnisse gefährlich wurden. Und dann passierte ein Unglück. Bos Fahrzeug überschlug sich plötzlich und er wurde unter 180 Kilo Stahl eingeklemmt. Als sein Freund Austin ihn erreichte, sah er, dass Bo um sein Leben kämpfte. Mit seiner ganzen Kraft versuchte er, das Fahrzeug von seinem besten Freund zu heben. Aber es bewegte sich kein Stück. Er sprach ein Gebet für Bo und holte verzweifelt Hilfe. Schließlich trafen Nothelfer ein. Doch wenige Stunden später starb Bo. Er wurde aus seinem irdischen Leben entlassen. Seine Eltern reisten an und waren untröstlich. Während sie in dem kleinen Krankenhaus mit Bos bestem Freund und Angehörigen zusammenstanden, betrat ein Polizist den Raum und übergab Bos Mutter das Handy ihres Sohnes. Als sie das Telefon nahm, ertönte ein Benachrichtigungssignal. Sie aktivierte das Handy und sah einen täglichen Erinnerungshinweis, den Bo eingestellt hatte. Sie las die Nachricht vor, die ihr lebensfroher, abenteuerlustiger Sohn eingerichtet hatte, um sie jeden Tag zu lesen. Nämlich, denke daran, heute Jesus Christus zum Mittelpunkt deines Lebens zu machen. Dass Bo seinen Blick auf seinen Erlöser gerichtet hatte, verringert nicht die Trauer, die seine Lieben empfinden, weil er fort ist. Aber es verleiht große Hoffnung und Bos Leben und seinen Entscheidungen Sinn. Es versetzt seine Familie und Freunde in die Lage, über die reine Trauer wegen seines frühen Todes hinauszublicken und die tatsächlich existierenden Freuden des, auf die tatsächlich existierenden Freuden des nächsten Lebens. Was für eine große und liebevolle Barmherzigkeit war es doch für Bos Eltern, durch die Augen ihres Sohnes das zu sehen, was er am meisten schätzte. Als Mitglieder der Kirche sind uns persönliche geistige Erinnerungshinweise gegeben, die uns warnen, wenn wir mit unseren rein irdischen Augen den Blick von der Errettung abwenden. Das Abendmahl erinnert uns jede Woche daran, beständig auf Jesus Christus zu blicken, damit wir immer an ihn denken und seinen Geist immer mit uns haben können. Dennoch ignorieren wir bisweilen diese Erinnerungen und Warnungen. Wenn Jesus Christus der Mittelpunkt unseres Lebens ist, dann würde er uns die Augen für Möglichkeiten öffnen, die größer sind, als wir allein begreifen können. Eine treue Schwester berichtete mir in einem wirklich interessanten Brief davon, wie sie einmal einen warnenden Erinnerungshinweis erhalten hat. Sie beschrieb, dass sie, um ihrem Mann zu verdeutlichen, wie sie sich fühlte, damit begonnen hatte, auf ihrem Handy eine Liste zu führen, was ihr Mann alles so tat und sagte, was sie störte. Ihre Logik war, dass sie ihm zum richtigen Zeitpunkt eine Zusammenstellung schriftlicher Beweise zeigen könnte, die in ihm den Wunsch wecken würde, sein Verhalten zu ändern. Als sie eines Sonntags vom Abendmahl nahm und an das Sühnopfer des Erretters dachte, erkannte sie jedoch, dass es wahrlich den Geist von ihr wegtrieb und ihren Mann niemals ändern würde, wenn sie ihre schlechten Gefühle ihm gegenüber festhielt. In ihrem Kopf ertönte ein geistiges Warnsignal mit der Nachricht, lass es sein, lass es einfach sein. Lösche diese Notizen, sie haben keinen Nutzen. Ich zitiere, was sie dann schrieb. Ich brauchte eine Weile dafür, auf alle auswählen zu drücken und noch länger, um auf löschen zu drücken. Doch als ich das tat, verschwanden all diese negativen Gefühle im Nichts. Mein Herz füllte sich mit Liebe für meinen Mann und für den Herrn. So wie bei Saulus auf der Straße nach Damaskus veränderte sich auch ihr Blickwinkel. Die Schuppen, die ihren Blick verzerrt hatten, fielen ihr von den Augen. Unser Erretter hat häufig denen die Augen geöffnet, die körperlich oder geistig blind waren. Wenn wir unsere Augen im buchstäblichen und im übertragenen Sinne für göttliche Wahrheit öffnen, machen wir uns bereit, von irdischer Kurzsichtigkeit geheilt zu werden. Wenn wir den geistigen Warnhinweisen Beachtung schenken, die uns auf eine notwendige Kurskorrektur oder einen größeren ewigen Blickwinkel aufmerksam machen, gilt uns die Verheißung des Abendmahls, dass der Geist des Herrn mit uns sein wird. So geschah es Joseph Smith und Oliver Cowdery im Kirtland-Tempel. Als überzeugende Wahrheiten von Jesus Christus verkündet wurden, der verhieß, dass der Schleier menschlicher Einschränkung von ihrem Sinn weggenommen und die Augen ihres Verständnisses aufgetan werden würden. Ich bezeuge, ich gebe Zeugnis, dass wir durch die Macht Jesu Christi in die Lage versetzt werden, über das hinauszublicken, was wir buchstäblich sehen. Wenn wir an ihn denken und seinen Geist bei uns haben, werden uns die Augen unseres Verständnisses aufgetan. Dann wird die erhabene Tatsache, dass in jedem von uns etwas Göttliches steckt, in unserem Herzen festere Wurzeln fassen. Im Namen Jesu Christi. Amen. Thank you.
Wir danken dem Tabernakelchor außerordentlich für die schöne Musik, die er heute Vormittag dargeboten hat, wie er das sonst auch immer tut. Der Schlusssprecher in dieser Versammlung ist Präsident Henry B. Eyring, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft. Nach Präsident Eyrings Worten schließt der Chor die Versammlung mit dem Lied »Christus ist mein Herr«. Das Schlussgebet spricht dann Elder José A. Teixeira von den 70ern. Meine lieben Brüder und Schwestern, ich bete demütig, dass der Geist des Herrn bei uns sein möge, wenn ich heute zu Ihnen spreche. Mein Herz ist dem Herrn gegenüber, dessen Kirche dies ist, mit Dank für die Inspiration erfüllt, die uns bei dieser Konferenz durch die inständigen Gebete, die inspirierten Predigten und den engelsgleichen Gesang zuteil wurde. Im April hat Präsident Thomas S. Monson eine Botschaft gegeben, die das Herz vieler Menschen auf der ganzen Welt berührt hat, so auch meines. Er sprach über die Macht des Buches Mormon. Er forderte uns auf, uns mit den darin enthaltenen Lehren zu befassen, über sie nachzudenken und sie anzuwenden. Er verhieß, dass wir, wenn wir uns jeden Tag mit den im Buch Mormon dargelegten Geboten befassen, über sie nachdenken und sie halten, ein kraftvolles Zeugnis davon erlangen, dass es wahr ist und dass das daraus resultierende Zeugnis von dem lebendigen Christus uns in Zeiten der Unruhe den Weg dorthin weist, wo es Sicherheit gibt. Wie viele von Ihnen habe ich die Worte unseres Propheten so vernommen, als sei es der Herr, der zu mir spricht. Und wie viele von Ihnen habe ich beschlossen, diese Worte zu befolgen? Seit meiner Kindheit habe ich schon immer ganz klar gespürt, dass das Buch Mormon das Wort Gottes ist, dass der Vater und der Sohn Joseph Smith erschienen sind und mit ihm gesprochen haben und dass Apostel, die vor Alters lebten, zu dem Propheten Joseph Smith gekommen sind, um die Priesterumschlüssel für die Kirche des Herrn wiederherzustellen. Mit diesem Zeugnis habe ich seit über 50 Jahren Tag für Tag im Buch Mormon gelesen. Ich hätte also allen Grund zu der Annahme gehabt, Präsident Monsons Worte seien für jemand anders bestimmt. Aber wie viele von Ihnen fühlte auch ich mich durch die Aufforderung und die Verheißung unseres Propheten gedrängt, mich noch mehr anzustrengen. Viele von Ihnen haben das Gleiche gemacht wie ich, mit einem noch festeren Vorsatz beten, noch intensiver über die Schriften nachsinnen und sich noch mehr anstrengend dem Herrn und anderen stellvertretend für den Herrn zu dienen. Dadurch ist zu meiner Freude und zur Freude vieler von Ihnen das eingetreten, was unser Prophet verheißen hat. Alle, die sich seinem inspirierten Rat zu Herzen genommen haben, haben den Geist deutlicher hören können. Wir haben größere Kraft erlangt, Versuchungen zu widerstehen und haben größeren Glauben an den auferstandenen Jesus Christus, an sein Evangelium und an seine lebendige Kirche verspürt. In einer Zeit, wo die Unruhen in der Welt immer stärker werden, hat unser Zeugnis, das auch stärker geworden ist, Angst und Zweifel vertrieben und uns inneren Frieden beschert. Auf Präsident Monsons Rat zu hören, hat sich auf zweierlei Weise ganz wunderbar auf mich ausgewirkt. Erstens hat der Geist, den er verheißen hat, mir einen optimistischeren Blick auf das geschenkt, was uns die Zukunft bringen mag, obgleich der Aufruhr in der Welt anscheinend immer heftiger wird. Zweitens hat der Herr mir und Ihnen noch mehr Liebe für diejenigen geschenkt, die in Not sind. Wir spüren, dass der Wunsch, zur Rettung anderer zu eilen, noch größer geworden ist. Dieser Wunsch ist Dreh- und Angelpunkt dessen, was Präsident Monson uns immer vorgelebt und vermittelt hat. Als die Aufgaben, die vor dem Propheten Joseph Smith und Oliver Cowdery lagen, hätten überwältigend scheinen können, verhieß der Herr ihnen Liebe für ihre Mitmenschen und Mut. Der Herr erklärte, der Mut werde ihrem Glauben an ihn als ihrem Felsen entspringen. Zitat: Fürchtet euch nicht, Gutes zu tun, meine Söhne, denn was auch immer ihr seht, das werdet ihr auch ernten. Darum, wenn ihr Gutes seht, werdet ihr als euren Lohn auch Gutes ernten. Darum fürchtet euch nicht, kleine Herde. Tut Gutes. Lasst Erde und Hölle sich gegen euch verbinden. Denn wenn ihr auf meinen Felsen gebaut seid, können sie euch nicht überwältigen. Siehe, ich verurteile euch nicht. Geht eurer Wege und sündigt nicht mehr. Verrichtet mit Ernsthaftigkeit das Werk, das ich euch geboten habe. Blickt in jedem Gedanken auf mich, zweifelt nicht, fürchtet euch nicht. Seht die Wunden, die meine Seite durchbohrten, und auch die Nägelmale in meinen Händen und Füßen. Seid treu, haltet meine Gebote, dann werdet ihr das Himmelreich erben. Zitat Ende. Die Worte des Herrn an die Führer, die bei der Wiederherstellung mitwirken, gelten für uns gleichermaßen. Wenn wir gläubig auf seinem Felsen stehen, lassen Angst und Zweifel nach und der Wunsch, Gutes zu tun, wächst. Wenn wir Präsident Monsons Aufforderung nachkommen, ein Zeugnis von Jesus Christus in unserem Herz zu pflanzen, erlangen wir die Kraft, den Wunsch und den Mut, zur Rettung anderer zu eilen, ohne uns, um das zu sorgen, was wir selbst brauchen. Ich habe einen solchen Glauben und Mut schon oft erleben dürfen, wenn gläubige Heilige letzten Tage Beängstigendes durchmachen mussten. So war ich zum Beispiel gerade in Idaho, als am 5. Juni 1976 der Teton-Staudamm brach. Riesige Wassermassen strömten ins Tal. Tausende flohen aus ihren Häusern. Tausende Häuser und Geschäfte wurden zerstört. Wie durch ein Wunder kamen weniger als 15 Menschen ums Leben. Was ich dort erlebte, erlebe ich immer, wenn Heilige letzten Tage fest auf dem Fels ihres Zeugnisses von Jesus Christus stehen. Da sie nicht daran zweifeln, dass der Herr über sie wacht, verlässt sie die Angst. Sie schieben eigene Schwierigkeiten beiseite und eilen zur Rettung anderer. Ihr Motiv ist die Liebe zum Herrn. Sie wollen dafür keinen Lohn. Als der Teton-Staudamm brach, war beispielsweise ein Ehepaar, das der Kirche angehörte, gerade meilenweit von daheim unterwegs. Sobald die beiden aus dem Radio von dem Dammbruch erfuhren, eilten sie nach Rexburg zurück. Doch anstatt erst einmal nach Hause zu fahren, um zu sehen, ob das Haus noch stand, machten sie sich auf die Suche nach ihrem Bischof. Er befand sich in einem Gebäude, das als Rettungszentrum eingerichtet worden war. Er wies gemeinsam mit anderen gerade die unzähligen freiwilligen Helfer an, die in gelben Schulbussen ankamen. Das Ehepaar ging auf den Bischof zu und sagte: "Wir sind gerade erst zurückgekommen, Bischof. Wo können wir helfen?" Er nannte den beiden den Namen einer Familie. Bei einer Familie nach der anderen schöpften sie Schlamm und Wasser aus dem Haus. Sie schufteten tagelang, von früh bis spät. Schließlich unterbrachen sie die Arbeit, um zu sehen, wie es um ihr eigenes Haus bestellt war. Es war von den Fluten fortgerissen worden. Es gab nichts mehr, was man noch hätte aufräumen können. Sie zögerten nicht und kehrten wieder zum Bischof zurück. Bischof, fragten sie, gibt es noch jemanden, dem wir helfen können? Dieses Wunder, Mut im Stillen und Nächstenliebe, die reine Christusliebe, hat sich über die Jahre bis heute und in aller Welt immer wieder ereignet. Es hat sich zugetragen, als es zur Zeit des Propheten Joseph Smith in Missouri furchtbare Verfolgung und Drangsal gab. Es hat sich zugetragen, als Brigham Young den Auszug der Heiligen aus Nauvoo anführte und einigen von ihnen später den Auftrag gab, überall im Westen der Vereinigten Staaten ödes Wüstenland zu besiedeln, damit man gemeinsam für den Herrn Zion aufbauen konnte. Wenn man Tagebucheinträge dieser Pioniere liest, erkennt man das Wunder, dass der Glaube Angst und Zweifel vertrieb. Man liest von Heiligen, die ihre Interessen hinten anstellten, um jemand anders anstelle des Herrn zu helfen, ehe sie zu ihrer Schafherde oder ihrem ungepflügten Acker zurückkehrten. Das gleiche Wunder erlebte ich vor ein paar Tagen nach dem Wirbelsturm Irma, der über Puerto Rico, St. Thomas und Florida hinweggefegt war. Dort taten sich Heilige letzten Tage mit anderen Kirchen, örtlichen Gruppen und US-Behörden zusammen und machten sich an die Arbeit. So wie meine Freunde aus Rexburg, konzentrierte sich ein Ehepaar aus Florida, das nicht unserer Kirche angehört, lieber darauf, anderen zu helfen, als auf dem eigenen Grundstück aufzuräumen. Ein paar Nachbarn, die unserer Kirche angehören, hatten angeboten, beim Entfernen zwei großer Bäume zu helfen, die die Einfahrt blockierten. Das Ehepaar war ganz gerührt und daraufhin beschlossen, die beiden anderen zu helfen und vertrauten darauf, dass der Herr die Hilfe schicken werde, die sie bei sich daheim brauchten. Der Mann berichtete, bevor die Mitglieder unserer Kirche kamen und ihre Hilfe anboten, habe das Ehepaar gebetet. Die beiden hatten die Antwort erhalten, dass Hilfe kommen werde. Die Hilfe kam nur wenige Stunden später. Ich habe gehört, dass einige inzwischen die heiligen letzten Tage, die die gelben Helping Hands T-Shirts tragen, als die gelben Engel bezeichnen. Eine Heilige der letzten Tage brachte ihr Auto in die Werkstatt. Der Angestellte dort beschrieb das geistige Erlebnis, das er hatte, als Leute im gelben T-Shirts Bäume aus seinem Garten räumten. Danach, so erzählt er, sangen sie mir ein Lied darüber, dass wir Kinder Gottes sind. Eine Frau aus Florida, die auch nicht unserer Kirche angehörte, berichtete, dass Heilige letzten Tage zu ihrem Haus kam, als sie gerade in ihrem verwüsteten Garten arbeitete. Sie war völlig am Ende, verschwitzt und in Tränen nahe. Nach ihren Worten brachten die Helfer ein wahres Wunder zustande. Sie waren nicht nur mit Eifer bei der Sache, sondern lachten und lächelten bei der Arbeit. Sie wollten auch keine Gegenleistung annehmen. Diesen Eifer sah ich und dieses Lachen hörte ich, als ich an einem Samstagabend eine Gruppe Heiliger letzten Tage in Florida besuchte. Sie unterbrachen ihre Aufräumarbeiten gerade nur so lange, dass ich einigen die Hand schütteln konnte. Sie erzählten mir, dass erst am Abend zuvor 90 Mitglieder aus ihrem Pfarr in Georgia einen Plan aufgestellt hatten, wie sie bei den Rettungsarbeiten in Florida mithelfen konnten. Sie fuhren früh morgens um 4 in Georgia los, waren stundenlang unterwegs, arbeiteten den ganzen Tag lang bis spät abends und wollten am nächsten Tag weiterarbeiten. Das alles berichteten sie lächelnd und gut gelaunt. Ich hatte den Eindruck, die einzige Anspannung, unter der sie standen, war die, dass die Dankesworte endlich ein Ende nehmen mögen, damit sie sich wieder an die Arbeit machen konnten. Als wir in unserem Auto stiegen, um zum nächsten Rettungsteam zu fahren, hatte der Pfarrpräsident seine Kettensäge schon wieder angeworfen und war an einem umgestürzten Baum zugange. Ein Bischof räumte Äste beiseite. Wir wollten etwas früher an diesem Tag gerade woanders wieder losfahren. Da kam ein Mann zu uns ans Auto, nahm seinen Hut ab und dankte uns für die freiwilligen Helfer. Er sagte, ich bin kein Mitglied Ihrer Kirche. Ich kann es kaum fassen, was Sie für uns getan haben. Gott segne Sie. Einer unserer freiwilligen Helfer stand lächelnd neben ihm und zuckte mit den Achseln, als verdiene er kein Lob. Während Freiwillige aus Georgia gekommen waren, um diesem fassungslosen Mann zu helfen, hatten sich hunderte Mitglieder der Kirche aus eben dieser verwüsteten Region Floridas viele hundert Meilen weiter in einen anderen Teil Floridas begeben, wo der Sturm den Berichten zufolge die Menschen noch schlimmer getroffen hatte. An diesem Tag erinnerte ich mich an die prophetischen Worte des Propheten Joseph Smith und verstand sie besser. Zitat, wer von der Liebe Gottes durchdrungen ist, der will nicht allein seiner Familie ein Segen sein, vielmehr will er überall, wo er ist, der ganzen Menschheit zum Segen gereichen. Wir sehen diese Liebe überall im Leben Heiliger letzten Tage. Immer wenn irgendwo auf der Welt etwas Tragisches geschieht, spenden viele Mitglieder der Kirche und beteiligen sich ehrenamtlich an der humanitären Arbeit der Kirche. Ein Aufruf dazu ist selten nötig. Tatsächlich müssen wir manche freiwilligen Helfer mitunter bitten, mit der Anreise zum Einsatzort noch zu warten, bis diejenigen, die die Hilfsmaßnahmen leiten, für die Helfer alles vorbereitet haben. Der Wunsch, anderen ein Segen zu sein, ist die Frucht, wenn jemand ein Zeugnis von Jesus Christus, von seinem Evangelium, seiner wiederhergestellten Kirche und seinem Propheten erlangt. Deshalb zweifelt das Volk des Herrn nicht und fürchtet sich nicht. Deshalb sind Missionare in jedem Winkel der Erde zu ihrem ehrenamtlichen Dienst bereit. Deshalb beten Eltern mit ihren Kindern für andere. Deshalb fordern Führungsbeamte ihre Jugendlichen auf, sich Präsident Monsons Bitte zu Herzen zu nehmen und sich ins Buch Mormon zu vertiefen. Die Frucht erwächst nicht daraus, dass die Jugendlichen und Mitglieder von ihren Führern dazu ermahnt werden, sondern daraus, dass sie im Glauben handeln. Dieser gelebte Glaube, der selbstloses Opfern erfordert, bewirkt die Herzenswandlung, durch die sie Gottes Liebe spüren können. Die Herzenswandlung ist jedoch nur dann von Dauer, wenn wir dem Rat des Propheten weiterhin Beachtung schenken. Unternehmen wir nur eine einzige gewaltige Anstrengung und weiter nichts, bleibt von der Wandlung nicht viel übrig. Treue Heilige der letzten Tage haben ihren Glauben an den Herrn Jesus Christus, an das Buch Mormon als das Wort Gottes und an die Wiederherstellung der Priesterschlüssel in der wahren Kirche Christi gefestigt. Durch dieses gefestigte Zeugnis haben wir größeren Mut und größere Anteilnahme am Leben anderer Kinder Gottes erhalten. Doch die Herausforderungen und Möglichkeiten, die vor uns liegen, erfordern in Zukunft noch mehr. Wir können nicht alles im Einzelnen vorhersehen, doch kennen wir gar den größeren Zusammenhang. Wir wissen, dass die Welt in den letzten Tagen in Aufruhr sein wird. Wir wissen, dass der Herr inmitten aller möglichen Schwierigkeiten, die da kommen mögen, treue Heilige der letzten Tage dabei führen wird, das Evangelium Jesu Christi jeder Nation, jedem Geschlecht, jeder Sprache und jedem Volk zu bringen. Wir wissen auch, dass die wahren Jünger des Herrn würdig und bereit sein werden, Christus zu empfangen, wenn er wiederkehrt. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Doch auch wenn wir schon unseren Glauben gefestigt und in unserem Herzen Mut gefasst haben, erwartet der Herr von uns und auch von den Generationen, die uns folgen. Diese werden stärker und tapferer sein müssen, da sie noch Größeres und Schwierigeres leisten werden als wir. Außerdem wird der Feind unserer Seele sie immer unerbitterlicher herausfordern. Wie wir auf unserem weiteren Weg optimistisch bleiben, hat uns der Herr gesagt. Blickt in jedem Gedanken auf mich. Zweifelt nicht. Fürchtet euch nicht. Präsident Monson hat uns gesagt, wie wir das schaffen können. Wir sollen über das Buch Mormon und über die Worte der Propheten nachsinnen und dementsprechend leben. Beten wir immer. Haben wir Glauben. Dienen wir dem Herrn mit ganzem Herzen, aller Macht und ganzen Sinn und aller Kraft. Beten wir mit der ganzen Kraft des Herzens um die Gabe der Nächstenliebe, die reine Christusliebe. Und vor allem folgen wir dem prophetischen Rat beständig und beharrlich. Ist der Weg schwierig, können wir auf die Verheißung des Herrn bauen, an die uns Präsident Monson so oft erinnert hat, wenn er diese Worte des Erretters zitierte: Wo euch jemand empfängt, da werde ich auch sein. Denn ich werde vor eurem Angesicht hergehen, ich werde zu eurer rechten Hand sein und zu eurer linken. Und mein Geist wird in eurem Herzen sein und meine Engel rings um euch zu stützen. Ich bezeuge, dass der Herr vor ihrem Angesicht hergeht, wann immer sie in seinem Auftrag unterwegs sind. Manchmal sind sie der Engel des Herrn, den er schickt, um anderen beizustehen. Manchmal sind sie derjenige, der von Engeln umgeben ist, die ihnen beistehen. Doch sie werden immer seinen Geist in ihrem Herzen haben, so wie es ihnen in jeder Abendmahlzeit verheißen wird. Sie müssen nur seine Gebote halten. Die besten Tage für das Gottesreich auf Erden liegen noch vor uns. Widerstand macht unseren Glauben an Jesus Christus nur noch stärker. So ist es schon seit der Zeit des Propheten Joseph Smith gewesen. Glaube besiegt immer die Angst. Fest zusammenstehen schafft Einigkeit. Und ein liebevoller Gott hört und erhört ihre Gebete für die Notleidenden. Er schläft und schlummert nicht. Ich gebe Zeugnis, dass Gott Vater lebt und möchte, dass sie zu ihm nach Hause zurückkehren. Dies ist die wahre Kirche des Herrn Jesus Christus. Er kennt sie, er liebt sie und er wacht über sie. Er hat für ihre Sünden und für die Sünden aller Kinder des Vaters im Himmel gesühnt. Ihm stets nachzufolgen und anderen so zu dienen, wie er es getan hat, ist der einzige Weg zum ewigen Leben. Das bezeuge ich. Ich segne sie, ich habe sie lieb. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Unser lieber Vater im Himmel, wir danken dir, Vater, für das Evangelium Jesu Christi. Wir danken dir, Vater, für die Tempel in der Welt. Wir danken dir für den Sabbat. Und wir danken dir für die Güte der Mitglieder der Kirche. Wir bitten dich, Vater, dass wir gesegnet werden mögen mit einer Zunahme an Mitgefühl für unsere Mitmenschen, dass wir einen stärkeren Wunsch haben, nach unseren Vorfahren zu forschen und ihren Namen mit in den Tempel zu nehmen, dass wir einen stärkeren Wunsch haben, das Evangelium zu leben und weiterzugeben, damit wir Freude haben können und das Licht finden können darin, dass wir den Sabbat heiligen in der Kirche, aber auch zu Hause. Wir sind dankbar für unseren Propheten und bitten dich, dass du ihn segnen mögest. Und für all dies beten wir, Vater, im Namen Jesu Christi. Amen.
Dies war eine Übertragung von der 187. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche gesprochen. Für die Musik hat der Tabernakelchor gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.